Wir gehen jetzt nach Köln. In der Leitung haben wir hoffentlich Bix vom Autonomen Knastprojekt. Kannst du mich verstehen?
Ja, gern, kann ich.
Okay, die Leitung steht also. Das ist ja das Wichtigste. Die Voraussetzung, um überhaupt ein Gespräch führen zu können. So einfach sich das anhört, so schwierig ist das manchmal. Also, wir wollen uns nochmal wieder mit Andreas Krebs beschäftigen. Andreas Krebs ist ja ein Knastrebell. Es war sein Urteil von dem zuständigen Gericht in Rom, also in Italien, ist bestätigt worden von 24 Jahren. Vielleicht so mal am Anfang, wir hatten zwar, glaube ich, mal Ende oder Anfang des Jahres hatten wir schon mal ein längeres Gespräch zu ihm gehabt. Vielleicht so am Anfang mal, kannst du mal ein bisschen was zu seiner Geschichte sagen?
Ja, also ich denke, du hast seine Geschichte länger verfolgt als wir. Er ist halt ein rebellischer Gefangener, der sich von Anfang an gegen die Repressionen im Knast gerichtet hat und sich dabei auch immer weiter politisiert hat, also nicht nur für sich selbst gekämpft hat, sondern sehr auch für Leute um ihn herum, und die besonders unter Repression gekommen sind oder zu Problemen, die alle betrafen, und an vielen Kämpfen teilgenommen. Wir haben ihn erst 2014 kennengelernt als einen der wichtigsten Mitbegründer der Gefangenengewerkschaft. Also da hatte er schon ungefähr 16 Jahre Knast, nicht in einem Stück, aber so hintereinander auf dem Buckel. Und da war er aber dann für uns einer der wichtigen, die so mit Initiative ergriffen hat. Und seitdem war er dann für uns von großer Bedeutung. Und er hat dann auch in den Anti-Knast-Tagen, in diesen autonom organisierten Anti-Knast-Tagen teilgenommen, zuerst in Wien. In dem Jahr er ist dann entlassen worden, auch gegen Ende 2014, und dabei direkt danach waren die ersten Anti-Knast-Tage, die er erreichen konnte, und da hat er dann Werbung gemacht für die Gefangenengewerkschaft, war das Jahr später auch noch bei den Anti-Knast-Tagen, aber er hatte uns schon 2014 gesagt, er will sich nicht der Führungsaufsicht beugen, und deswegen hat er erst versucht, klandestin zu leben, was natürlich nicht sehr gut klappen konnte, so im Überwachungsstaat. Und danach hat er dann entschieden, nach Italien zu gehen und nochmal ein neues Leben aufzubauen. Das habe ich ein klein wenig bedauert, weil ich dachte, das ist auch jemand, der durchhält und mit dem wir hier draußen gut zusammen Politik machen können. Andererseits habe ich es ihm sehr gegönnt, dass er da einen neuen Anfang machen kann und friedliche Jahre in Italien leben kann. Und dann ist halt schlimmer Vorfall passiert, dass irgendwie so jemand, der halb Kumpel und war und ihm aber auch Arbeitsaufträge gegeben hat, also so ein Besitzer einer Tankstelle, ist er unmittelbar in einen Streit bekommen, um wie viel denn das nächste Mal bezahlt wird. Und nach seiner Darstellung, die wir ihm glauben, hat er halt in Notwehr, als er wirklich in einer ziemlich prekären Lage war, zugestochen, einfach blind auch. Und das war dann eben eine Auseinandersetzung mit Todesfolge. Und er ist dann aber wegen Mordes zu diesen 24 Jahren verurteilt worden, die du schon genannt hast. Und dadurch, dass er sich da in der Hinsicht nicht schuldig fühlt, weil das halt eine unbeabsichtigte Folge der Auseinandersetzung war, dass der Kumpel und Auftraggeber gestorben ist, ist er zuerst aus Italien geflohen, weil zuerst ist eben auch von den zuständigen ersten Gericht gesagt worden, das war kein Mord, sondern das war ein Unfall oder eine Notwehr. So war er im Hausarrest, aus dem Hausarrest ist er geflohen, weil in der ganzen Gegend in Italien halt gegen ihn gearbeitet wurde durch den Clan der Verwandten des Verstorbenen. Und dann ist er in Deutschland wieder hops genommen worden und dann in Italien eben zu diesen 24 Jahren verurteilt worden. Und dadurch, dass er das nicht akzeptieren konnte, weil er für sich weiß, dass er keinen Mord begangen hat, hat er das Urteil nicht akzeptiert und ist dann in zweiter Instanz nochmal genauso verurteilt worden. Und viele Freunde haben ihm geraten, er soll aufgeben, mit dem Justiz kann man einfach nicht weiterkommen. Die wird immer wieder ungerecht gegen ihn urteilen, aber er meinte, das kann er nicht auf sich sitzen lassen, und hat dann mit Hilfe von Unterstützenden eben auch noch die letzte höchste Instanz erreichen wollen, um vielleicht doch noch zu einem anderen Urteil zu kommen. Und das ist halt jetzt im Mai passiert. Und jetzt ist halt klar, dass mit den 24 Jahren Haft als Strafe, als festgelegte Strafe liegt erstmal fest. Und jetzt ist aber der Weg frei, dass er nach Deutschland überstellt werden kann, mit der Hartnäckigkeit, mit der er weitergekämpft hat gegen dieses Urteil, hat er das eben selbst verhindert, dass er nicht früher rüberkommen konnte. Also viele Freunde hatten ihm auch geraten, lass es sein und dann kannst du nach Deutschland kommen und bist du nicht unter diesen Sonderbedingungen, in denen du in Italien bist. Aber jetzt ist der Weg formal frei, jetzt ist er rechtskräftig verurteilt und jetzt denke ich, dass es halt wichtig wäre, ihn dabei zu unterstützen, dass er bald in die Nähe der Leute kommen kann, die sich gerne um ihn kümmern, die gerne mit ihm Kontakt haben und die in seine Nähe gehören.
Wenn ich dich mal kurz unterbreche, also einmal ist es so, kann man vielleicht sagen, also er hatte ein selbstbestimmtes Leben, er wollte eben nicht dieser Führungsaufsicht, er war ja mindestens 16 Jahre in deutschen Knästen, also er war im bayerischen, vor allem im süddeutschen Raum, ich habe ihn da auch mal besucht, er hat sich also immer für die Gefangenen eingesetzt, hat verschiedene Artikel veröffentlicht, unter anderem auch im Gefangeneninfo, er hat auch sich an Kämpfen in anderen Ländern beteiligt. Also in Griechenland sollte auch so ein Isolationsreglement eingeführt werden. Da hat er sich auch dran beteiligt, teilweise durch Hungerstreiks, teilweise durch Verlautbarung. Also er war auf jeden Fall immer ein Kämpfer für die gerechte Sache. Also gegen Autoritäten ist er angegangen. Das ist so der eine Punkt. Und das andere war natürlich mit der Führungsaufsicht, wenn Leute sagen, er soll sich dann lieber stellen oder so. Er wollte eben ein Leben führen, möglichst ohne staatliche Aufsicht, also klar ist der Überwachungsstaat sehr stark, also sehr umfassend, also das verschärft sich ja immer, aber auf jeden Fall wollte er immer ein selbstbestimmtes Leben haben. Und du hast es ja jetzt so ein bisschen skizziert, dass er eben auch so verfolgt wird sozusagen, weil er im Knast immer unbequem war und das hat natürlich auch eine gewisse Ausstrahlung für andere Leute und dafür soll er eben auch abgestraft werden und jetzt ist es natürlich so, dass er sehr schwer krank ist, also dass er Krebs hat, dass die Ärzte gesagt haben, also er wird nicht mehr lange leben und ist natürlich in eine Situation hereingeraten, wo er natürlich auf ärztliche Hilfe angewiesen ist und das Problem ist eben im Knast ist eben die ärztliche oder die medizinische Versorgung unter aller Sau, also ganz, ganz schlecht. Das ist in Deutschland so, aber es ist auch in Italien so und das ist so ein bisschen so seine Situation, wo natürlich auch die Kräfte schwinden, also es gab zumindest eine materielle Unterstützung, nicht nur für seinen Prozess, wo er natürlich gesagt hat, wir hatten auch Diskussionen darüber, darüber müssen wir auch was sagen. Das ist, für uns ist es eigentlich egal, er muss raus und, das, und glaubt man der Klassenjustiz, dass sie ihn sozusagen freisprechen von diesen Diffamierungen. Das steht in den Sternen, das ist auch nicht so wichtig. Und das Problem war natürlich aber, dass die Kommunikation in Italien auch sehr eingeschränkt ist. Da sollten wir vielleicht als erstes mal drüber reden. Weil wir hatten ja im Vorgespräch schon gesprochen, dass die Post teilweise bis zu 6 Wochen braucht, also für einen Weg und zurück auch. Das sind also dann 12 Monate, das ist also ein Vierteljahr. Und da ist natürlich eine Diskussion oder eine Auseinandersetzung sehr eingeschränkt, wenn also ein Vierteljahr durch diese Postwege einfach. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um überhaupt seine Situation zu verstehen. Ist natürlich klar, wir können sagen, es hat ja nichts gebracht mit diesen ganzen Prozessen, aber der Punkt, sich darüber richtig auseinandersetzen, war natürlich so, also postialisch, also ganz oldschool-mäßig, durch einen brieflichen Kontakt gar nicht möglich. Also das ist nochmal, was mir so eingefallen ist und ich glaube, du kannst das bestätigen, beziehungsweise du hast ja, ihr seid ja immer noch in Kontakt über diesen mühsamen Weg der Post.
Ja, also das kann ich alles voll bestätigen. Jetzt mit dieser Kommunikation, er hat dann auch, als er in Deutschland zur Überstellung nach Italien hops genommen worden ist, hat er auch noch formell geheiratet, weil irgendwie in Italien diese legalisierte Ehe irgendwie das ganz Besondere ist und das was Privilegien gibt. Das heißt also, seine Frau ist die Einzige, die ihn anrufen kann derzeit. Und von daher ist dann mit allen anderen nur dieser schwierige schriftliche Weg möglich und der gibt ja gar keine Möglichkeit, wirklich was miteinander auszutauschen, wenn es über so lange Zeiträume sich verflüchtigt, was man ihm sagen wollte und auch was er dann uns sagt oder so. Ne? Und von daher steckt er in Italien wirklich sehr isoliert da, wird auch teilweise als Ausländer benachteiligt oder fühlt sich als solcher benachteiligt und findet auch nicht so den Zusammenhang mit den anderen Gefangenen um ihn herum, obwohl er sich auf Italienisch verständigen kann, weil er da eben auch als der andere gilt und ja auch noch mehr bewegen möchte, während er die Situation um sich herum als relativ resigniert von den anderen darstellt. Und von daher ist er da wirklich sehr am falschen Platz, ne? Aber eben auch ganz besonders, weil er so ja von allen Handlungsmöglichkeiten getrennt ist und so ja wirklich sterbenskrank ist.
Ja, das kommt ja noch hinzu. Also einmal ist es ganz schwierig, meinetwegen, sag mal, als Ausländer in Italien zu sein, als Deutscher und der eben, ne, also auch irgendwie anders ist, rebellisch ist, bis in die Haarspitzen sozusagen. Und dann ist er eben auch noch auf Hilfe angewiesen. Also er wäre ja jetzt schon auf Hilfe angewiesen, wenn er jetzt draußen in Anführungsstrichen in Freiheit wäre. Also ganz klar ist es ja so, dass bei Gefangenen immer die Krankheit auch oder der schwache Punkt, das ist ein schwacher Punkt, sozusagen als Grundlage genommen wird, um einen Gefangenen zu erpressen, also zu einem oder ja, umzuformen. Und das ist, glaube ich, so die ganz spezielle Lage. Und ich denke, mit diesen Heiraten, ich glaube, es ist in Deutschland auch so, dass familiäre, also auch, also Heirat, also auch gibt gewisse Privilegien in diesem sehr schwierigen Terrain des Knastes. Das ist so, glaube ich, so seine Situation. Und jetzt ist natürlich so, du hast es geschildert, die 24 Jahre sind jetzt, also Anführungsstrichen, rechtskräftig. Und jetzt wäre es also möglich, weil er eben einen deutschen Pass hat, nach Deutschland zu kommen, weil da eben seine Frau ist, aber auch hat die meiste Zeit in Deutschland gelebt. Da wohnen eben seine Freundinnen und Freundinnen. Und dass er zumindest so die letzte Zeit, unklar wie lange es noch sein wird, zumindest in der Umgebung, auch wenn er weiter im Knast bleiben muss, erstmal, ja, dass er da ist und dass da eben die Kommunikation einfach einfacher ist. Also es ist einfach direkter und geht schneller und so weiter und so fort. Und das ist jetzt so der Punkt. Und ihr habt ja jetzt einen Artikel, der jetzt demnächst in, ich schätze, in 2-3 Wochen im Gefangeneninfo veröffentlicht. Und da steht ja drin, dass es zwar informelle, so, sag mal ganz mit meinen Worten, informelle Solidaritätsstrukturen gibt, aber so rein praktisch läuft da noch nicht viel, außer ein Austausch. Ich glaube, so habe ich den Artikel, den ihr da jetzt fürs Info verfasst habt, auch verstanden.
Und Austausch, was meinst du damit jetzt?
Ja, Austausch, also über seine Situation, also das, also,
ne? Ja, und das auch nur mit sehr wenigen. Also wir waren schon sehr enttäuscht. Wir haben ja so seit vor ein paar Monaten angefangen, Aufrufe zu machen, dass Andreas Unterstützung braucht, um eben möglichst schnell aus dieser Situation in Italien rauszukommen und dass wir dafür auch Druck auf deutsche Instanzen ausüben müssten. Und da hat sich halt kaum jemand gemeldet. Und ja, das autonome Knastprojekt gibt es seit 1981 oder 82. Ich habe also auch schon bessere Zeiten erlebt, wo es leichter war, Kampagnen zu starten und auch Leute zu motivieren. Und von daher weiß ich nicht ganz, was wir alles falsch machen. Wir sind keine guten Netzwerker und auch in den sozialen Medien nicht präsent. Von daher ist das wohl auch ein Generationenkonflikt. Aber trotzdem denke ich, dass ja die Situation, die uns so sehr berührt, dass da jemand so sehr seinen Weg gegangen ist und so viele Mitgefangene unterstützt hat und sich eben auch in die emanzipatorischen Bewegungen hineinbegeben hat, dass der jetzt so ja alleine dasteht und möglicherweise da in Neapel bald sterben wird, ohne dass er wenigstens noch in die Nähe seiner Leute kommen kann.
Ja, also wie gesagt, wenn das nicht da ist, dann können das ja auch Leute machen, die Kontakte zu sozialen Medien haben, sage ich mal so. Aber unabhängig davon war ja seit Ende des Jahres bekannt, dass er todeskrank ist, also dass er sterben wird. Und jetzt sind ja die Forderungen noch klarer. Also jetzt liegt es an einem öffentlichen Druck, weil ihr hattet auch geschrieben, der juristische Weg, also die bürokratischen Hindernisse bzw. Vorwände, würde ich mal eher sagen, um ihn da im Knast auch sterben zu lassen. Das ist wohl die Intention der Knastbürokratie. Und dagegen ist natürlich, was hilft dagegen? Das ist ja die Erfahrung, Öffentlichkeit zumindest das bekannt zu machen. Ich meine, es gab ja auch zumindest 1-2 Artikel, ich glaube, in der Jungen Welt, im Neuen Deutschland. Es gab zumindest in die Media gewisse, also es ist zumindest, und es gab auf den Antiknast oder auf den Antiknast, beziehungsweise die zu Gefangenen im Verhältnis haben, ABC oder Netzwerk, also anarchistische, vor allem anarchistische, autonome Gruppen, aber auch einige kommunistische Gruppen. Es ist also in dem Sinne auch bekannt. Und jetzt geht es natürlich darum, dafür zu sorgen, dass Druck gemacht wird, dass er nach Deutschland zurückkommt. Und hinzu kommt natürlich das Problem, dieses Problem der fehlenden Solidarität, des Engagements, ist ja jetzt nicht nur im Falle von jetzt Andreas Krebs, sondern ich erinnere das Verhalten zu der Pandemie, wo die Linke, die rebellische Linke sich auch eher, naja, nicht besonders, keine eigenen Akzente, gerade gegen diese autoritäre Überwachung oder Reglementierung oder den besonderen Angriffen auch gegen linke Strukturen sich nicht besonders rühmlich, also nicht besonders gewehrt hat. Oder zum Krieg ist es ähnlich, wo es da auch eher sehr viel Irritation gibt und wenig eigene Akzente. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so das Problem so dieser gesamten Linken. Aber trotzdem ist natürlich, also ist ganz einfach, warum läuft trotzdem so wenig? Und jetzt wäre doch einfach klar, auch nach unserem Empfinden wäre eine Forderung, er muss nach Deutschland und da ist der Adressat meinetwegen jetzt der italienische Knast, eine italienische Institution, die dafür zuständig ist, dass sie da mehr Druck. Und ich denke, ohne diese Öffentlichkeit läuft nichts. Und ich weiß, bei Konsulaten oder bei Botschaften, wo in der Proteste sind, das geben die Angehörigen der Botschaften oder der Konsulate auch der Regierung weiter. Das heißt also, wenn sich da ein Druck tut an Proteste, das nehmen sie auch zur Kenntnis. Nur sie müssen erstmal initiiert, aber müssen umgesetzt werden. Und das fehlt so ein bisschen.
Ja, aber da muss jetzt nicht nur Druck auf die italienischen Behörden gemacht werden, sondern auch auf die deutschen. Denn jetzt ist wohl der erste Antrag gestellt worden, auch hier von der deutschen Rechtsanwältin, auf Überstellung nach Deutschland. Und es gibt europäische Vereinbarungen, dass wenn ein Urteil rechtskräftig ist, dass dann die Überstellung ins Heimatland möglich ist. Aber beide Rechtsanwälte, sowohl der italienische als auch die Anwalt als auch die deutsche Anwältin, sagen uns, das kann trotzdem, obwohl da auch Fristen gesetzt sind für Entscheidung, kann trotzdem noch irgendwie Monate dauern. Und wir wissen nicht, wie viele Monate Andreas noch hat. Ne? Und von daher denke ich, dass es jetzt dann aber auch von der deutschen Seite aus wichtig ist, von den Leuten, die das nicht egal ist, was da jetzt passiert, dass ein bisschen Druck auf deutsche Instanzen gemacht wird und Öffentlichkeit geschaffen wird, um von daher ein Klima zu schaffen, dass das schneller geht.
Das ist natürlich eine Sache, dass man auch draußen dann überlegen muss, also auf Italienisch, beziehungsweise auch auf Deutsch, meinetwegen das Auswärtige Amt, das oder auf gewisse Politiker, die in der Regierung sich befinden. Auf jeden Fall muss Druck laufen. Das müssen natürlich, ist richtig, dass du mich da korrigiert hast, nicht auf die italienische Botschaft oder italienische Einrichtung, sondern es muss einfach ein Druck sein. Das ist so die Voraussetzung überhaupt, dass sich was ändert.
Ja, genau. Und damit es schneller geht.
Genau, also das ist jetzt die Aufgabe von der außerparlamentarischen Linken, ich sage es mal so ganz, ganz allgemein.
Ja.
Wir haben jetzt soweit keine Fragen mehr. Möchtest du vielleicht zum Schluss noch irgendwie was sagen?
Ja, jetzt gerade die allgemeine Frage, macht es mir schwer, da gibt es was drauf zu sagen. Also ich hoffe, dass wir es schaffen, ein bisschen Bewegung herbeizubekommen. Und wir hoffen auch, dass Leute dazukommen, die Fähigkeiten, die wir nicht haben, einbringen können und dass ganz dezentral Aktionen gemacht werden, dass wir uns aber auch gegenseitig mitteilen. Wir haben das versucht, damit man einerseits Andreas wissen lassen kann, da tut sich was, und andererseits wir voneinander lernen können, wo wir noch angreifen können, was wir machen können, was wir miteinander koordinieren können.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Also ich denke, es sind Initiativen, Aktionen und da sind alle Aktionen, alle Überlegungen, also wenn man es thematisiert oder wenn man was Praktisches macht, wichtig, damit sich was bei Andreas ändert. Ich denke,
genau. Wir
lassen das, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich hoffe, wenn das viele hören, dass sie dann in die Puschen kommen. Alles verändert sich, wenn du es veränderst. Also in dem Sinne, schönen Dank, dass du die Zeit genommen hast und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich okay. Dann mit besseren Nachrichten. Tschüss.
Okay, ciao.